Hallo und herzlich willkommen, liebe Unterstützer, bei Hooked on Topic Nummer 92 mit mir, dem Robin und dem Tom, wie immer.
Hallo.
Wir haben uns ein Thema ausgesucht, auf das ich ein bisschen gekommen bin, weil wegen einem ganz aktuellen Stream von mir. Denn ich habe die letzten Tage und Wochen Legacy of Kane gestreamt, lieber Tom. Da ist mir ein Thema in den Sinn gekommen, das denkbar offensichtlich ist, nämlich die Frage, welche Reihen gibt es in unserer Spielevergangenheit? Teilweise sind es auch einzelne Spiele, von denen wir glauben, dass die in irgendeiner Art und Weise eine Fortsetzung bräuchten. Und Fortsetzung ist hier ganz weit, also ist ja ganz weit gespannt. Das kann ein Sequel sein, das kann ein Prequel sein, das kann ein Reboot sein, das kann ein Remake sein, das kann ein Remaster sein. Interessant wird dieser Cast, glaube ich, weil wir uns auch so ein bisschen Gedanken gemacht haben, okay, was wollen wir denn da sehen bei einer Fortsetzung für dieses Spiel?
Genau, und wir hatten ja schon mal einen Podcast gemacht zu Entwicklerreanimation, wo wir über bestimmte Entwicklerstudios gesprochen haben, die wir uns zurückwünschten. Das ist so ein bisschen verwandt damit, aber hier sind wir natürlich ein bisschen freier. Also hier kann es ja sonst was für eine Reihe sein und wir könnten uns theoretisch auch aussuchen, von wem sie entwickelt werden soll. Und das ist halt, glaube ich, ganz spannend, da mal so ein bisschen zu fabulieren, was man sich denn wünscht und überhaupt mal so zurückzublicken. Das könnt ihr ja dann auch machen, was es so für Spiele gibt oder Spielereien, die schon lange nicht mehr bestückt wurden, wo ihr noch sehr viel Potenzial seht, weil ich glaube, darum geht's hier ganz viel um Potenzial, das potenziell noch brach liegt.
Genau. Und ich würde einfach mal, weil das jetzt der denkbar einfachste Anfang ist, mit Legacy of Kane anfangen, wenn das okay ist.
macht Sinn.
Das einfach mal direkt aus dem Weg schaffen. Ich habe, falls ihr es nicht gesehen habt, die letzten Wochen auf Time to 3 oder auf Twitch Original, ihr könnt es auf Time 3 oder auf Twitch angucken, die Legacy of Kane-Reihe durchgespielt. Ab Soul Reaver 2. Ich habe die vorherigen Teile zusammengefasst, die Erzählung und dann Soul Reaver 2, Blood Omen 2 und Defiance mit euch gemeinsam gespielt mit viel Freude dran und ja, manchmal mehr, manchmal weniger Freude Sternchen dran, sagen wir so.
Ja. Ich sagen.
habe es jetzt fertig, die Defiance durchgespielt gestern und das ist ein sehr interessanter Fall, denn das ist so wirklich so ein Ding, da kannst du theoretisch alles machen. Da wäre ein Remaster in den meisten Fällen interessant, weil du könntest ab Soul Reaver 2, die dieses Spiel, also Soul Reaver 2 und Defiance, die dir nehmen und das in HD porten. Gerade bei Defiance ist mir das aufgefallen und das sähe einfach gut aus. Mehr müsstest du eigentlich gar nicht machen, das wäre dann so ein klassischer HD-Port, wie das zu PS3 und 360-Zeiten gäbe. Gibt aber natürlich auch ein großes Problem dabei, Tom, denn wenn du einfach nur Soul Reaver 2 und Defiance portest, dann versteht keiner irgendwas. Das heißt, die Frage ist dann eher, okay, würde ein Reboot sich mehr anbieten. Das haben sie mit dem gecancelten Projekt Dead Sun probiert, wo es eine Stunde Gameplay zu gibt, wo dann aber sehr das Ding war, okay, hat sich gar nicht wie Legacy of Kane angefühlt, wenn man sich das anguckt. Das fühlt sich an wie irgendein rando Open-World-Spiel, wo es so vampirähnliche Wesen gibt, aber Legacy of Kane bemerkt man da drin gar nicht. Weiß ich also auch nicht, ob ich das so richtig interessant fände. Ich habe deswegen einen anderen Vorschlag, Tom. Ich werde da im Podcast am Montag wahrscheinlich, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen mehr darüber reden. Wenn nicht, dann nicht, ist dann auch okay. Aber wenn wir da mehr darüber Zeit haben, werde ich noch mehr darüber reden, dass Legacy of Kane Defiance, der letzte Teil der Reihe, lieber Tom, ja einfach ein fucking Cliffhanger-Ende hat. Womit ich nicht gerechnet habe. Was ich nicht wusste, ich dachte, dieses Spiel wird halt beendet, Punkt, und hat ein richtiges abgeschlossenes Ende und so. Oder es hat's eigentlich nicht. Also es endet schon mit einem ziemlichen Cliffhanger.
Ich habe irgendwie auch im Kopf, dass es abgeschlossen ist.
Ja,
habe ich das falsch
ja,
mir gemerkt?
Das hast du falsch in Erinnerung. Leider. Es hat einen kleinen Abschluss, aber ein Big Bad ist immer noch draußen und wirklich die Welt ist nicht gerettet. Es ist nicht der Stand, der.
Oh, witzig.
Also es gibt dann Sachen, dass du sagen kannst, ja, aber dann muss ja eigentlich jetzt das passieren und dann wird es bestimmt so enden. Oder man kann so ein bisschen versuchen zu argumentieren, dass Blood Omen 2 vielleicht das richtige Ende ist, das nach Defiance spielt. Aber es ist alles mit so ein bisschen. Also mit gutem Willen kannst du das machen. Ich war dann eher so, what the fuck, ist es jetzt einfach vorbei so? Es war ja auch noch ein anderes Spiel namens Dark Prophecy geplant und Amy Hennig hat während der Entwicklung von Defiance das Team verlassen. Also es ist alles nicht so ganz vollständig leider. Und deswegen wäre mein Vorschlag ein anderer. Ich würde nämlich tatsächlich ein Sequel anbieten. Und da würde man jetzt ja auch sagen, im Moment, wenn Soulver 2 und Defiance schon nicht remaken kannst oder remastern kannst, wie willst du dann ein Sequel begründen? Ich glaube tatsächlich, mit einem Time Jump ist das voll machbar. Denn die Geschichte von Legacy of Kain, wenn du die einfach wiedergibst, was passiert ist, ist gar nicht so komplex. Was komplex ist, ist die Begründung. Warum machen die das, was sie machen? Was sind die Motivationen? Aber wenn du einfach nur einen Recap gibst und sagst, das ist in dieser Welt passiert und mal ignorierst, warum jetzt etwas passiert ist und was du da machen musst, damit es passiert, sondern einfach für Large Plot Recaps, dann ist das relativ gut, glaube ich, in einer 5-Minuten-Sequenz auch am Anfang des Spiels möglich. Und wenn du dann noch einen Timeskip machst, also sagst, irgendwie, es sind 100 Jahre vergangen oder so, das heißt, es ist so ein bisschen auch noch ein kleiner Neustart dabei, aber trotzdem eben noch die Charaktere des Vorgängers, die es noch gibt, das fände ich richtig, richtig, richtig toll. Und ich glaube, das wäre ein guter Mix aus, hier haben wir einen Neustart, den Leute mitmachen können, weil in diesem Ding dann auch das aufgelöst wird, was noch frei ist, und dann machen wir vielleicht einen neuen Plotstrang auch auf, aber trotzdem haben wir immer noch die Charaktere, die das Spiel ausmachen und die Welt, die das Spiel ausmachen, und nicht sowas sehr wenig Erkennbares wie in Dead Sun.
Ja, das ist ein Hard Sell, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Für jeden Publisher.
Ich muss sagen, das gilt für mehrere dieser Spiele, die ich hier auch benenne. Ja, ja, ja. Das ist jetzt weniger das Ding, dass ich sage, das sind marktwirtschaftlich sinnige Ideen, die absolut sich millionenfach verkaufen werden. Aber ich glaube tatsächlich, das ist die beste Sache, die du mit Legacy, also wenn du Legacy of Kain weitermachen willst, dann ist das, glaube ich, das Beste, was er machen kannst, wenn du nicht einfach nur sagen willst, naja, ich benutze die Marke und mach was völlig anderes damit.
Genau, das ist ja im Wesentlichen die Frage, die sich stellt. Du willst ja wirklich ein Sequel, weil du möchtest, dass die Charaktere weitergehen, die Story weitergeht und da jetzt natürlich eine Verbindung hast und halt auch noch offene Stränge siehst, die beendet werden sollen. Und im besten Fall würde das in einem Sequel auch passieren. Ich glaube, wenn man Amy Hennig erneut ranlassen würde, würde sie wieder einen Cliffhanger machen, weil das ja irgendwie immer ewig weitergeht. Ich weiß auch nicht so ganz, ob ich es glaube, dass mit so einem Recap am Anfang man wirklich gut genug dabei wäre, weil die Charaktere hätten trotzdem immer noch Beziehungen und reden ja miteinander, als würden sie sich kennen. Und das merke ich ja schon, wenn ich mir Cutscenes von Soul Reaver 2 oder Defiance angucke. Wenn ich da nicht wüsste, was vorher passiert ist, würde ich da nicht wirklich
also,
klar.
Das stimmt zwar, aber, also ohne jetzt zu viel konkret zu werden, aber am Ende von Defiance leben viele diese Charaktere nicht mehr. Du hast gar nicht mehr so, also du kannst natürlich dann, das ist eine Time-Travel-Geschichte, eigentlich könnten die dann natürlich wieder leben, indem du durch die Zeit reist, aber wenn du halt wirklich sagst, okay, diese Charaktere, die tot sind, sind tot und es geht nur noch um die, die jetzt noch da sind, dann sind das wirklich nur zwei, drei Charaktere, die da relevant sind. Deswegen, ich glaube das schon. Also ich glaube, wenn es Square Enix sagen würde, hör mal, Robin Schweiger, wir haben hier Legacy of Kain 7, willst du für uns vielleicht ein Recap-Video schneiden, das dann auf die Blu-ray gebrannt wird, würde ich sagen, Freunde, das kriege ich hin.
Okay, du machst das Intro von Soul Reaver 3.
Ja, oh Gott.
Das wäre die Frage noch übrigens. Also es gibt ja mehrere Sachen, die bei der Reihe eine Rolle spielen. Ist es dann ein Defiance-Spiel in dem Sinne, dass du beide Charaktere wieder spielst? Ist es ein, ich habe jetzt übrigens nicht mehr im Kopf und ich will jetzt auch nicht spoilern, wer. Ne? Aber mal so rein vom Prinzip her, hast du dann den Fokus auf einen Charakter? Würde es einfach wieder Soul Reaver heißen? Würde es nur Legacy of Kain heißen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Ja, also ich meine, in meiner Vorstellung wäre das auf jeden Fall ein Legacy of Kain-Spiel. Das würde Legacy of Kain heißen, würde dann irgendwie einen nach Neustart klingenden Untertitel bekommen. Redemption, Legacy of Kain, A New Beginning, Legacy of Kain, Cataclysm, Legacy of Kain, Burning Crusade, irgendwie sowas. Und dann würden wir das so weitermachen.
Okay. Und Charaktere?
Charaktere ist dann, also es würde in der Geschichte Sinn ergeben, wenn Kain der Hauptcharakter ist, und das würde mich auch dann am meisten freuen.
Okay, weil ich glaube nämlich, dass Raziel sehr viel mehr Wiedererkennungswert hat und die größere Fanbase.
Das glaube ich auch.
Dann wäre das doch, also das Ding ist, ich glaube,
ja, das wäre aber mit der Geschichte schwierig, Tom.
Ja, ja, ich weiß. erneut, ich wollte es eigentlich vermeiden, aber ich glaube halt, dass fast schon ein Reboot oder sowas da günstiger wäre oder dass man anders einsteigt. das Projekt, was du möchtest, das kommt. Mhm. Aber vorher kommt ein Bluepoint Soul Reaver Remake.
Ja, das wäre natürlich eine andere Sache, wenn du diese Geschichte alle nochmal erzählen willst. Das wäre halt für mich persönlich, weil wir diese persönliche machen. Ich kenne diese Geschichte jetzt halt schon und würde mir so denken, okay, das wäre jetzt ein bisschen verschwendete Zeit für mich persönlich. Aber andererseits war diese Geschichte ja auch, hat ja viele, viele Änderungen erfahren. Ne? Soul Reaver 1 sollte ja eigentlich was ganz anderes sein. Da gibt es ja auch ein sehr ausführliches Mod-Projekt auf dem PC, wo versucht wird, diese ursprüngliche Geschichte wiederherzustellen, weil die ganzen Audio-Files und teilweise auch Charakterfiles auf dem PC, auf der Disk gibt oder in den Files irgendwo gibt. Und ich glaube, das wäre auch, also da würde ich jetzt auch, das wäre so die vielleicht die B-Möglichkeit, wo ich auch nicht traurig wäre, wenn sie sagen würden, wir geben das einem anderen Studio und die gucken sich an, was mal geplant war mit dieser Reihe und gehen mit einem Reboot eher in diese Richtung. Das wäre auch interessant.
Oder man gibt's Toys for Bob und die machen das wie so diese Spyro-Trilogy.
Ja,
zu Remakes jedes einzelnen Spiels.
Das wäre auch faszinierend. Vielleicht nennt man es Legacy of the Soul Reaver. Das ist so ein ganz, dann verstehen alle Leute, die es gespielt haben, und es ist aber trotzdem was Neues.
Blood Reaver.
Blood Reaver
man
ist gut.
Verbindet einfach.
Ergibt nicht so richtig viel Sinn, aber ist gut.
Ja, klingt einfach gut. Ja. Finde ich aber gut. Also ich bin ja voll dafür, dass Legacy of Kain irgendwie nochmal wiederkommt, weil ich allein schon die Atmosphäre und die Optik und den Soundtrack und alles, das ist so eigen immer noch. Da fällt mir wenig ein, was vergleichbar wäre momentan im Videospielbereich. Das Ding ist, es gab halt so viele Projekte, ne? Wir hatten Noskov, wir hatten Dead Sun, es gab darüber hinaus noch andere gecancelte Legacy of Kain Spiele. Also die Versuche waren da, aber sie waren immer irgendwie jetzt in Retrospekt ein bisschen fehlgeleitet, weil sich Legacy of Kain zu nehmen und ein Multiplayer-Ding zu machen, verstehe ich nicht so richtig. Mhm. Sich Legacy of Kain zu nehmen und so ein stilistisch sehr austauschbares Vampirspiel draus zu machen, verstehe ich auch nicht so richtig, was dann auch von dem bisschen Dialog, was wir mitbekommen haben von Dead Sun, ja auch nicht annähernd daran reicht, an das, was Legacy of Kain ist. Und das ist so, da hat man dann die Identität der Reihe, glaube ich, nicht verstanden. Mhm. Und wenn man einfach nur Legacy of Kain machen will, um da Legacy of Kain draufstehen zu haben, dann sollte man es lieber bleiben lassen.
Genau, also ich glaube wirklich, die eine interessante Sache, die es da gab, die gecancelt war, war wirklich Dark Prophecy. Das gemeinsam von Ritual Entertainment und Crystal Dynamics entwickelt werden sollte. Und was halt wirklich die direkte Fortsetzung zu Defiance war. Weil die gab's, also auch das ist so ein Hinweis, so, das ist nicht so abgeschlossen, wie es sein sollte, weil das sollte ein direktes Sequel bekommen und kam dann halt nicht. Und das war so das eine, wo ich sage, ja, das hätte ich sehr gerne auch in der Form einfach gehabt und kam dann halt nicht. Was ich auch irgendwie verstehe, weil ich denke auch, ne, das sollte dann 2004 irgendwie kommen. Und also das sind sehr, sehr viele Legacy of Kain-Spiele in sehr kurzer Zeit, die sie da rausgehauen haben, was einfach auch nicht so clever war. Deswegen, Tom, die Zeit ist reif. Ich würde sagen, die Zeit ist reif und diese beiden Möglichkeiten, die wir hier genannt haben, die würden mich glücklich machen.
Ich glaube halt fast das Wahrscheinlichste, wenn ich so mir die Videospielindustrie anschaue und jetzt überlege, okay, wie würde das aussehen, wenn man Legacy of Kain macht, würden wir wahrscheinlich ein Spiel bekommen, was einfach nur Soul Reaver heißt und nochmal Raziel ist und eher einen Neustart als eine Fortsetzung.
Sure, nehme ich auch, wäre ich ein bisschen trauriger drüber.
Oh, Robin. Ja? Legacy of Kain eignet sich ja voll, und das ist auch Square Enix, das passt super. Es eignet sich ja voll für das gleiche Treatment wie Final Fantasy VII Remake, wo es so ein Remake ist, aber nicht so richtig. Und du hast ja den ganzen Setup mit Zeitreise schon. Das heißt, du kannst da voll mitspielen mit dieser Remake-Erwartungshaltung.
Das stimmt, du könntest diese Story komplett, also das ist dann aber wirklich, also wenn sie das machen würden mit 7, dann würde wirklich niemand mehr irgendwas verstehen. Weil wenn sie das machen mit Legacy of Kain, was 7 Remake mit 7 gemacht hat, mit dem ganzen Time Travel Shenanigans,
das wäre so gut.
Das wäre das Beste. Ja, ich möchte das als die beste Möglichkeit dann doch nennen, weil das ist die beste Idee, Tom.
Okay, das Square Enix gern geschehen.
Dann sag doch mal du, was du so zu bieten hast.
Ich habe verschiedene Sachen. Ich fange mal mit einem Spiel an, das noch keine Reihe ist, sondern ein einzelnes Spiel, das zu einer Reihe werden sollte, nämlich Brutal Legend. Mhm. So, also wir haben, das Spiel heißt Brutal Legend Beyond Brutal und es wird entwickelt von Double Fine in Kombination mit Harmonix und so ein bisschen Hilfe von Brace Yourself Games. Brace Yourself Games sind die Macher von Crypt of the Necrodancer. Ah. Der Soundtrack von diesem Zelda-Ding ist einfach zu gut, dass man sie hier nicht mit reinbringt. Es ist ein Action-Adventure, so wie der Anfang von Brutal Legend. Kein Strategie, gibt's gar nicht. Es gibt am Anfang einen kurzen Gag darüber, wie was für eine scheiß Idee es wäre, jetzt einen Strategie-Part draus zu machen. Also sie machen sich so ein bisschen drüber lustig, so wie Rare in mein PC hat wieder gepausiert. Ich weiß nicht, warum das immer passiert. Dann fängt es an mit Eddie in dieser Heavy-Metal-Welt und geht dann aber darüber hinaus. Also das Konzept, das Gimmick des Spiels ist, dass es halt mehrere Welten gibt, die du besuchst. Und diese Welten sind immer Repräsentationen von bestimmten Musikgenres. Also es gibt eine Pop-Welt, in der triffst du dann Lady Gaga und irgendwie einen untoten Michael Jackson oder sowas. Und dann gibt's eine Elektro-Welt. Dann gibt's, na, da machen sie sich nur drüber lustig. Dann gibt's eine Elektrowelt mit Churches oder eine Klassikwelt mit Beethoven. Vielleicht ist er auch untot.
Können wir irgendwie David Guetta haben, der gegen Rassismus kämpft und spielt? Da wäre ich dabei.
Also halt diese verschiedenen Gastauftritte, die Double Fine sicherlich problemlos ranbekommen. Die haben ja, die haben ja Jack Black als Kontakt. Ich glaube,
ja, gerade mit, also gerade mit Microsoft haben sie ja.
Ja, siehst du, mit Microsoft.
Oh, da eine ganze gut Welt, angelegt. Tom, eine ganze Welt, die sich nur um Happy Easter Xbox von Usher dreht. Kennst du das noch?
Mein Gott.
Ja. Es gibt für alle Erklärung, es gibt ein 6-Sekunden-Video. Das passt sogar perfekt, weil das wurde damals aufgenommen von Harmonix, Tom, dieser Clip. Es gibt einen 6-Sekunden-Clip auf YouTube, wo das einfach nur daraus besteht, dass Usher in die Kamera guckt und sagt, Happy Easter, Xbox. Und dann kommt das Xbox 360-Logo und das Video vorbei. Und das gibt's auch noch mit, ich glaube, Happy Christmas oder Merry Christmas oder irgendwie Happy New Year. Der hat mehrere aufgenommen davon. Das hat damals Harmonix gemacht mit dem. Das brauchen wir auf jeden Fall drin.
Ja, genau. Also ich bin dafür, derlei Schabernack auf jeden Fall zu haben, weil es hat auf jeden Fall immer noch den Comedy-Anstrich. Und diese Verbindung aus, einerseits ist alles sehr lustig und überzeichnet, aber die Kernstory hat trotzdem Herz, wie in Brutal Legend. Ist aber wirklich ein Action-Adventure. Und du hast dann halt deine Gitarre, mit der du quasi deine Gitarren axt, und da kannst du ja dann auch so andere Waffen bekommen, irgendwie eine Keyboard, ein Keyboard-Schwert, ein Keyboard-Blade.
Keyboard Blade, oh boy.
Also Brutal Legend, ich glaube, wenn du halt ein straightes Sequel machen würdest zu Brutal Legend, wo du wieder Heavy Metal hast, das würde immer noch Spaß machen und cool sein. Und du könntest ja andere Künstler repräsentieren. Aber ich fände es irgendwie spannender, wenn es einfach direkt darüber hinausgeht, weil so visuelle Repräsentation von Musik finde ich einfach interessant. Also ich denke dann auch an dieses Beatles Rockband-Spiel, was so sehr coole optische Einfälle hatte, und das als begehbare Welt stelle ich mir halt auch super interessant vor, weißt du?
Ja, ich habe tatsächlich auch Brutal Legend auf meiner Liste stehen. Ja, weil ich das auch, die Idee auch gut fand. Ich hatte, also meine Idee war da wirklich eine völlig andere, nämlich eine sehr konsequente Fortsetzung des ersten Teils. Ich bin ja jemand, der wenig, also einer der wenigen Leute, die auch den Strategiepart im ersten Teil mochten und daran Freude hatten, das Ding sogar ein bisschen Multiplayer gespielt hat. Und immer wieder mal, also ist wie heißt der Tim? Fuck, ich hab den Namen vergessen.
Tim Schäfer?
Ja, Tim Schäfer postet immer mal auf Twitter, dass es so Multiplayer-Sessions gibt, wo er dann selbst auch eine Weile spielt. Da bin ich oft so ein bisschen dazu verleitet, selbst das nochmal anzuwerfen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ja, ich mag diesen Part tatsächlich ganz gerne. Und für mich könnten sie wirklich ein direktes Sequel, das gar nicht so viel ändert, außer zu sagen, wir haben jetzt 700 Milliarden Euro für die Entwicklung dieses Spiels, und dann wäre ich schon happy. Aber auch hier muss ich sagen, ich mag deine Idee mehr. Die ist interessanter. Die Idee, dass man verschiedene Musikgenres als Welten nutzt, und der Gedanke, dass dieser Hauptcharakter Eddie, der wirklich ja ziemlich offensichtlich ein purer Metalhead ist, dass der in diese andere Welten gibt und dann mit David Guetta kommunizieren muss oder so. Der Gedanke ist hervorragend. Es ist nicht so wahrscheinlich, weil warum sollte David Guetta selbst in einem Spiel vorkommen, wo sich der Protagonist über ihn lustig macht? Andererseits, es ist David Guetta, ich bin nicht sicher, ob er das wirklich verstehen würde.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht merkt das ja gar nicht. Man muss es ihm ja nicht sagen.
Ja, wir haben deinen Clip gesehen, wo du dich gegen Rassismus einsetzt und wir brauchen dich unbedingt. Das ist so wichtig.
Es ist halt ein Lizenz-Albtraum, glaube ich.
Das sowieso, aber auch da, ihr habt Microsoft, ne? Also Microsoft ist die Möglichkeit, um da jetzt ranzukommen. Die Idee, also die supporte ich dann tatsächlich irgendwie komplett. Es erinnert mich auch so ein bisschen an No Straight Roads, weil du da diese Rockband hattest, die gegen Techno ankämpfen musste und allen die Merit von Rock beweisen musste. Aber das, ich finde auch schön eigentlich, wenn die Richtung hier umgekehrt ist.
Geile Eddie. Techno-Welt mit Scooter.
Ja, absolut. Hyper, auf jeden Fall. Ich würde aber sehr mögen, wenn die Richtung hier andersrum wäre, wenn Eddie die Leidenschaft für andere Musikgenres entdecken
würde. Ja. Also ich würde auch nicht wollen, dass, ich glaube halt in jeder Welt gibt es dann halt so die guten Künstler und die Bösen spielen. Oder es ist wieder so, die Künstler sind eigentlich alle irgendwo so dazwischen und es gibt halt eigens erschaffene Charaktere, die einfach Repräsentationen bestimmter Klischees sind oder sowas und die sind dann die eigentlichen handelnden Anta- und Protagonisten im Spiel.
Genau, ja, das klingt alles hervorragend. Würdest, also wäre es denn immer noch ein Open-World-Spiel?
Also von mir aus schon, nur halt mit nicht einer großen Welt, sondern mehreren kleineren, weißt du? Weil okay, wie also das, ich glaube, in eine große Welt kriegst du das alles nicht gut umgesetzt.
Das stimmt, das würde schon gehen. Ne? Es gibt ja viele Open-World-Spiele mit so unterschiedlichen Biotopen, aber ich glaube, ich würde
auch. Hast du hier dann statt die Lava- und Wüstenlandschaft die Pop- und Rocklandschaft.
Die Poplandschaft, die Rocklandschaft ist vielleicht ganz klein und unterdrückt und deswegen kommt er ursprünglich dahin, aber dann kommt raus, die Rocklandschaft waren eigentlich die Bösen, die anderen haben sich nur verteidigt, ist fein.
Oh, so eine Kommerz-Message? Oder was?
Ja, so ein bisschen, also man kann es halt in mehrere Richtungen machen. Man kann sagen, die sind jetzt die große, die haben sich alle verkauft, Rock war nicht mehr das, was es war, aber man kann halt einfach, ich glaube, ich mag die Idee, dass alle Rockfans einfach so elitär und nervig waren, dass die anderen Welt dann gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus. Wir ignorieren die jetzt und dadurch verlieren die den Einfluss oder so. Und dann ist halt dann lernt halt einfach jeder, man kann den anderen wertschätzen und lieben und dann am Ende umarmen sich alle und machen ein Medley aus Rock, Elektro, klassisch.
Oh ja,
klassisch.
Genau.
Ich habe klassisch gesagt.
Klassisch
und irgendwie, ja, das war's eigentlich.
Das finale Level, genau, ist dann so eine Mischung aus allem. Ja, geil. Ich will das jetzt spielen.
Ja, ich find's auch
Legend
super.
Beyond Brutal.
I like it a lot. Ah, das ist dann eher schon, wie ist das Wort? Es gibt so ein Wort dafür, wenn man, wenn alles so schön ist und man sich so.
Bitte? Eine Utopie oder was meinst du?
Ja, nee, ich meine anderes. Egal, das fällt mir gerade nicht ein. Man könnte brutal ersetzen durch irgend so ein anderes Wort. Aber ich mag deine Idee auch sehr. So, dann würde ich sagen, gebe ich mal noch eins an. Mal gucken, ich habe hier mehrere auch fett markiert, die ich besonders erwähnenswert finde. Ich würde mal, ja genau, das ist ein Ding, da habe ich ein bisschen nachdenken müssen, da bin ich nicht sofort drauf gekommen, aber als ich dann die Idee bekam, dachte ich mir, doch, das ist eine super Idee. Nämlich, lieber Tom, 4. Also das Spiel 4, F-E-A-R. Denn hier könntest du mehrere Sachen machen, die für mich alle voll okay wären. Mein erster Gedanke war, mach ein Reboot. Ja, du machst jetzt 4, das Spiel heißt einfach nur 4 und du kannst machen, was du willst. Du bleibst vielleicht ein bisschen im Geiste des ersten Teils. Das heißt, du bist in irgendeinem Bürogebäude oder in mehreren Gebäuden unterwegs, die vielleicht auch ein bisschen Abwechslung zu bieten haben. Und
ich wollte gerade sagen, müssen aber ich finde super, dass das der Geist des ersten Teils ist, sind so Bürogebäude.
Also das ist das Erste, was mir einfällt in diesem Spiel, graue Bürogebäude.
Das Erste, was mir einfällt, ist Slow-Mo und Alma, nicht Bürogebäude.
Also das gab's auch da, stimmt. Naja, also ich finde schon, aber dieses man ist in, also ich meinte vielleicht weniger Bürogebäude, ich meinte mehr, man ist in relativ kleinen Kampfarenen innerhalb von abgeschlossenen Räumen. Das ist irgendwie schon für mich. Genau, das ist für mich schon so ein bisschen im Geiste von 4 drin, wo die KI das auch völlig ausnutzen kann. vielleicht ein bisschen interessanter wäre dann aber die Möglichkeit, nicht einfach zu sagen, wir machen einen Reboot, sondern wir machen ein spirituelles Sequel zu 4.1 tatsächlich. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwie eine Reihe sagt, wir ignorieren bestimmte Parts. Selbst 4 hat das schon gemacht. 4 hat ja Add-ons für den ersten Teil, 2 an der Zahl, und 4.2 und 4.3 ignorieren diese Add-ons komplett. Das heißt, was du auch sagen könntest, ist, wir machen ein Sequel zu 4.1. Die Geschichte ist eh relativ schnell erklärt und relativ egal. Das heißt, du könntest die Leute, die 4.1 lieben und all die Jahre mit sie im Kopf mitgetragen haben, im Geiste, könntest du so ein bisschen ein wissendes Nicken geben. So, wir wissen, dass ihr da seid und wir haben Respekt vor euch. Das heißt, wir machen ein Sequel dazu. Aber jeder kann damit einfach auch neu einsteigen, weil ob du es gespielt hast oder nicht, ist im Endeffekt nicht so wichtig. Und man nennt es dann halt 4 Untertitel, weißt du?
Ja, finde ich gut. Ich glaube, das würde Sinn ergeben, durch die Art daran zu gehen, weil jetzt irgendwie 4, 2 und 3 Kanon zu machen, könnte man, muss man aber nicht. Also ich habe 4, 3 ja gar nicht mal durchgespielt. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich weiß, dass 4, 2 fand ich ja immer noch gut. Es wurde ein bisschen absurd.
4, 2 fand ich damals auch gut. Es ist halt, ihm fehlt halt ein bisschen das so Alleinstellungsmerkmal, finde ich, das 4, 1 noch genießt. Deswegen bin ich so der Meinung, wenn du nochmal 4 machst, dann orientier dich komplett an 4.1, biete mir eine teilweise, wenn auch nur optisch zerstörbare Umgebung, was jetzt durch die neue Generation besser denn je nötig wird, also möglich wird. Man erinnert sich da ja an die Säulen, die zerspringen können und so im ersten Teil.
Ja,
mach vielleicht noch einen Sprung in der KI. Ich glaube, dein Bildschirm ist gerade wieder kurz weggegangen, wenn das sein kann.
Nee.
Hast du kurz so angehört. Trau dich vielleicht wirklich mal, die KI noch mal wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Und dann biete mir ein kleines Geistermädchen mit langen Haaren, das mich ab und zu erschreckt. Und ich bin komplett glücklich.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob man Alma wirklich drin haben muss. Ob das so essentiell ist oder ob es eher die Inszenierung von Alma ist, die essentiell ist.
Ich finde schon, oder? Also findest du nicht, dass Mädchen oder Frau mit langen Haaren sehr essentiell ist für 4?
Ja, ne, ich glaube, das liegt daran, dass 4 danach halt nichts sonderlich Herausragendes mehr gemacht hat. Das heißt, das ist die einzige, die wir als Gegenspielerin damit assoziieren. Und ich meine, es gab ja noch den Typen, dessen Name mir gerade wieder entfallen ist im ersten Teil. Aber ich glaube, da könntest du auch was anderes machen. Ich muss halt beziehungsweise die ganze Zeit an Control denken, weil das auch so ein Büro-Ding hat. Und da geht auch die ganze Zeit was kaputt. Und es hat auch so ein bisschen diese Max Payne-artige Action, nur halt aus einer Third-Person-Perspektive. Also man könnte ein Crossover machen. 4 of Control oder so.
Ja, das wäre so ein bisschen automatisch, glaube ich, tatsächlich, so ein Crossover. Ja. Das ist aber eine gute Idee, dass man tatsächlich das Mädchen mit den langen Haaren weglassen könnte und stattdessen halt sich einen anderen Bösewicht nimmt, ein anderes Wesen, das da dich erschreckt und durch die Gegend werfen kann. Auch da ist dann vielleicht spirituelles Sequel ganz gut möglich, weil sie halt sagen, du hast diese Bedrohung besiegt und hier kommt jetzt die Nähe, du bist ja Teil dieser, also 4 ist ja ein Akronym für diese Einheit, was ja, stimmt.
First
ja
Encounter Assault Recon.
Oder warte mal, war das eine Einheit oder war das nur ein Akronym für den Namen des Spiels? Stimmt. Ich glaube, es war gar keine Einheit, oder?
Sind das nicht die Leute? Du bist doch Teil von so einer Einheit.
Ja, genau. Und ich frage mich gerade, ob diese Einheit 4 heißt oder ob ich das mit der Machinima-Serie von Red vs. Blue verwechsel, die damals eine 4 Machinima gemacht haben. Das könnte auch sein. So. Ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Da setzt man mal ein Fragezeichen dran. Aber also, vielleicht kann man das halt so aufbauen, dass man einfach verschiedene Fälle hier angehen muss. Würde ich zumindest ziemlich mögen. Ich glaube, 4 würde sich wunderbar eignen als Spiel, was einerseits ganz, ganz viele alte Fans sehr glücklich macht. Das Spiel ist absolut ein Kulthit. Es gibt wahnsinnig viele Shooter-Fans von früher, die dieses Spiel noch immer lieben. Aber gleichzeitig, wenn du da richtig Technologie reinhaust, Warner würde das ja machen, würde ich jetzt denken, die hätten auch die Kohle, dann könntest du auch einfach alle, die davon nie was gehört haben, allein mit der grafischen Power da mitnehmen, wie das auch viel damals gemacht hat.
Ja, ich finde halt so witzig, 4 ist ja eines dieser ersten Spiele, das mit so Illusionen und so ein Kram sehr gespielt hat im Horror-Setting, was ja dann durch PT und alles, was danach kam, nochmal richtig, ja, Schwung bekommen hat. Von daher fühlt sich 4, glaube ich, auch heute noch recht modern an, wenn man es spielt. Mhm. Die größte Schwäche, die 4 hat, ist ja das sehr repetitive Level-Design, würde ich behaupten.
Ja, würde ich auch sagen.
Da könnte man am ehesten rangehen. Und da kam dann auch wieder diese Control-Assoziation, wo sie halt einen augenscheinlich sehr langweiliges Setting sehr spannend machen. Mhm. Und gerade wenn du so mit Perspektiv- und Illusionswechseln und sowas spielen kannst, da hast du, glaube ich, sehr viele Optionen. Und ich fände es auch tatsächlich, also hattest du jetzt gesagt, dass das wieder von Monolith kommen soll oder wäre es dir egal?
Das wäre mir also relativ egal. Es gibt ja sehr viele dieser 90er-Jahre-Shooter-Spiele, gerade auf Steam. Es ist ja, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Titel, die so sehr in diese alte, also in diese Doom-Quake-Sache reingehen. Und 4 ist doch mal was deutlich anderes, aber ich glaube, du würdest auch bei diesen Studios viele Liebhaber von 4 finden, die sich daran erfreuen würden, das zu machen. Aber ich würde schon am ehesten zu Monolith tendieren, einfach weil ich ja auch denke, das sollte auch ein technisches Showcase sein. Das kann natürlich am besten ein Studio machen, was bereits Erfahrung mit AAA-Titeln hat. Und da würde sich Monolith natürlich anbieten, obwohl ich auch gar keine Ahnung habe, ob da überhaupt noch Leute arbeiten, die damals an 4 gearbeitet haben oder ob die mittlerweile in alle Winde verstreut wurden.
Es wäre egal, solange da Leute arbeiten, die eine Leidenschaft hätten für 4.
Das stimmt.
Wir wissen momentan gar nicht, was sie machen, oder?
Nee, sei jetzt Shadow of War, hat man da von Monolith erstmal nichts mehr gehört. Ich habe übrigens jetzt mal nachgeguckt. Craig Hubbard, der Lead Designer von 4, arbeitet mittlerweile bei Massive Entertainment, die Division machen. Massive kann auch gute, also das Ballern fühlt sich sehr gut an in Massive, aber leider ist es eine Ubisoft. Naja.
Ja, ist, genau, also rechte technisch würde das gar nicht hinhauen. Ich, wo wir gerade Monolith erwähnt haben, ich würde mir wünschen, dass sie was anderes machen als Mittelerde als nächstes.
Ja, das würde ich auch. Also sie haben, da gibt es mehr Potenzial für noch interessantere Dinge, würde ich auch behaupten.
Genau, zum Beispiel No One Lives Forever.
Oh,
eine ebenfalls schon lange brachliegende Reihe. Holy shit,
Tom, der Übergang ist perfekt auch.
Ja, eben.
Genau, red das mal weiter.
Deswegen bin ich darauf gekommen, weil das könnte dann entweder von Monolith kommen, ich habe mir aber 2 Entwickler aufgeschrieben, einmal Monolith, die es halt einfach wieder machen könnten, oder Arcane, weil Arcane wahnsinnig gut da reinpassen würden. Das ist ja ein linearer Shooter mit Stealth-Fokus und einem Fokus auf Gadgets. Und ich glaube, da laufen den Leuten von Arcane schon automatisch das Wasser im Mund zusammen, weil sie da so viele Möglichkeiten haben, da ranzugehen. Also die Ähnlichkeiten zu sowas wie Dishonored sind durchaus vorhanden. Mhm. Und ich würde mich über so einen linearen, aber sehr flexiblen und dynamischen Ego-Shooter sehr freuen. Mich würde freuen, wenn das dieses Spy-Setting beibehält. Von mir aus könnte es mehrere Dekaden spannen, die Story. Also, dass du sowohl die 60s hast, aber auch die 70s und 80s. Da könntest du schön Abwechslungen durchschaffen und auch viel Musik und sowas mit reinbringen. Globetrotting, finde ich, gehört immer dazu, zu so einer Spionagegeschichte. Diesen Mix aus zum einen ernsthafte Story, zum anderen aber auch leichtherzige Elemente. Da könnte es auch so ein bisschen die Lücke füllen, die Metal Gear Solid offen gelassen hat, weil es ja eben auch diesen Stealth-Fokus hat. Und Kate Archer ist halt eine coole Socke. Also das wäre auch schön, die wieder im Rampenlicht stehen zu sehen. Ich glaube, bei No One Lives Forever gibt es noch viel Potenzial, was man ausschöpfen könnte mit einem Sequel, das dann entweder No One Lives Forever 3 heißt, aber eigentlich ist egal. Also es könnte auch einfach nur No One Lives Forever heißen und quasi ein Reboot sein. Ob man jetzt die Story mitnimmt aus den vorherigen Spielen, ist sehr unwichtig, finde ich.
Genau, also da das unwichtig ist, würde ich da auch sehr dazu tendieren, dass man es nicht reinnimmt, einfach weil es abschreckend ist. Ich habe ja, also das ist einer der Titel, die ich im Kopf habe, ob ich die so als nächstes nachhole, wenn ich das nächste Mal Zeit habe, nach dem Next-Gen-Rush, weil ich habe No One Lives Forever 1 und 2 auch beide hier liegen bei mir zu Hause und habe die nie gespielt und habe da sehr großes Interesse dran. Und ich habe gerade so gesagt, das passt super, nicht nur wegen dem Entwickler Monolith Software, sondern weil der Lead-Designer von 4, Craig Hubbard, den ich gerade erwähnt habe, tatsächlich auch der Director von No One Lives Forever 1 war und der Schreiber von beiden Titeln. Was ich nie zusammengesetzt habe, dass die gleiche Person No One Lives Forever und 4 gemacht hat, was ich aber sehr, 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 sehr gerne mag.
Das sind diese 4 Buchstaben-Abkürzungen immer. Nolf, 4.
Stimmt.
Und in Neuf gibt's ja Harm, genau.
Ja, finde ich richtig, richtig toll. Ich habe jetzt leider selber wenig konkrete Vorschläge, weil ich es halt nie gespielt habe. Ich habe nur diese Idee davon, was Nolf eigentlich sein könnte, anhand der wenigen kurzen Clips und Screenshots, die ich davon gesehen habe. Deswegen kann ich eigentlich da nur gerade dir zunicken und sagen, ja, das würde ich spielen.
Das Ding bei Nolf ist ja, also bei mir existiert es ja vor allem momentan auch mehr als Erinnerung, als weniger eine aktive Spielerfahrung. Die bei mir im Kopf ist. Ich glaube, der erste Teil ist nicht so gut gealtert. Der ist ein bisschen schwerer heute zu spielen und hat ein sehr komisches Pacing an manchen Stellen, hat aber immer noch sehr coole einzelne Momente und Missionen, die gerade für ihre Zeit echt herausragend waren. Der zweite müsste besser sein, aber den habe ich ja tatsächlich selbst nie durchgespielt. Also das ist ja so ein Ding, was bei mir auch noch auf der Liste steht von Titeln, die ich mal so richtig nachholen will. Nicht nur so halb.
Lass uns in den Kopf behalten, No One Lives Forever 1 erschien halt im Jahre 2000 und ist ein First-Person-Spiel und die waren damals noch, also das war dann noch sehr andere Spiele damals, die sich noch sehr anders gespielt haben.
Aber sehr eindeutig Half-Life inspiriert.
Ja, genau, es war halt Post-Half-Life, aber Pre-Half-Life 2 und da gibt es sehr, sehr viele sehr tolle Spiele, denen halt ein paar der Komfortfunktionen fehlen und das, wie gesagt, das Pacing ist oftmals noch ein bisschen anders, als man das heutzutage kennt, aber ich glaube, gerade, also ich glaube, wenn wir zwei das nachholen, damit könnten wir sehr gut umgehen,
ich das nachhole. Man kann das ja einordnen dann.
Genau. Sehr gut, hättest du sonst noch was zu Nova Lost Forever, sonst würde ich nämlich schon zum nächsten Titel kommen.
Nö, das war's.
Sehr gut. Ich möchte auch, ich will so ein bisschen verhindern, dass ich einfach nur die offensichtlichen Sachen nehme. Deswegen gehe ich stattdessen zu einem Titel, für den ich sehr viel Leidenschaft habe, den ich immer mal auch bei Time to 3 spielen wollte, hat leider nie ganz geklappt und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich gut machbar ist bei Time to 3, weil es so ein weirdes Spiel ist. Ich rede nämlich von Dead Rising, lieber Tom. Ich liebe Dead Rising 1 über alles. Es war eines der großen Next-Gen-Dinger für mich, wo ich merkte, holy shit, das ist Next-Gen. Wow. Auf einer Präsentationsebene und die Anzahl der Monster, die man dort sieht. Ich habe wahnsinnig nostalgische Gefühle zu der Musik, zu den Sprechern, zu den Charakteren, die sie sprechen. Und ich glaube, dass entweder ein Reboot oder ein spirituelles Sequel erneut, wie es auch bei 4 gerade war, zu Dead Rising 1 sich hier super anbieten würde. Also ich würde am ehesten zu einem Reboot tendieren. Du nennst das Spiel Dead Rising, kannst das Spiel auch The Dead Rising nennen oder sowas, was weiß ich. The Rising of the Dead, aber ich glaube, wenn du es einfach Dead Rising nennst, ist völlig okay.
Undead Rising.
Und du sagst hier, also selten hat sich eine Marketingkampagne mehr von selbst geschrieben, wie bei einem Reboot von Dead Rising, weil dieses Back to the Roots, zurück zu dem, was Dead Rising mal war, das bietet sich geradezu an und das schreien ja alle Fans. Also wenn du dir irgendwelche Videos anguckst zu Dead Rising 4 auf YouTube, jeder hat die gleiche Kritik im Kern, nämlich, dass es halt einfach dieses ein bisschen hirnlose, sehr hirnlose Ding ist, wo es einfach nur wurde, ja, du kriegst halt Mechs und Laserwaffen und ballerst dann tausend Zombies nieder und that's it. Während Dead Rising 1, und das habe ich zumindest auch mal vergessen, einfach über die Jahre, weil es dann die ganzen Sequels gab, und ich habe es dann nochmal gespielt, und Dead Rising 1 ist halt wirklich, nee, du suchst hier aktiv nach jedem Gegenstand, mit dem du als Waffe nutzen kannst. Du wirfst mit CDs um dich, du wirfst mit Golfbällen auf die Gegner. Wenn du einen Golfschläger findest, ist das mega aufregend. Und wenn du dann am Ende des Spiels irgendwann mal wirklich so eine Kettensäge oder so ein Schwert findest, das ist halt unfassbar krass in diesem Spiel. Das lässt sich unglaublich mächtig wirken, weil du halt gewohnt bist, dass du mit völlig wirkungslosen Waffen auf diese Zombies und Bosse draufhaust. Was halt sehr, und das ist der Aspekt, der dann wirklich verloren ging, diesem Survival-Horror-Aspekt diente. Also das Spiel war jetzt nicht wirklich ein Horrorspiel, aber ich sag Survival-Horror, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Du musst halt wirklich um Ressourcen kämpfen. Es war arschschwer. Es hatte dieses sehr seltsame, einzigartige Progression-System, wo du das Spiel auch mehrmals neu starten musstest. Ob das so braucht, das weiß ich nicht. Ich hätte auch erstmal nichts dagegen, aber da könnte man in verschiedene Richtungen gehen. das vermisse ich sehr. Das Ursprungs Dead Rising, weil das hat nie wieder ein Spiel mir geboten. Es gibt sehr viele dieser Spiele von wegen, hier hast du 7000 Gegner und du metzelst sie nieder. Das gibt's in vielfacher Form als Multiplayer-Spiel, das gibt's als Dynasty Warrior-Spiel, das gibt's als in Form der Dead Rising-Fortsetzungen. Mhm. Aber dieses, hier hast du 7000 Gegner und du bist im Nachteil und es ist dabei auch noch ein bisschen lustig, aber oder sehr lustig, aber nimmt sich nicht so ganz ernst, aber erzählt trotzdem eine ernste Geschichte. All das vermisse ich sehr und das würde ich sehr gerne in Form des Reboots nochmal sehen.
Ja, ich meine, Capcom haben ja auch Mega Man und sowas zurückgebracht, also unmöglich ist es, glaube ich, gar nicht. Und man munkelt ja über Dragon's Dogma und sowas, das zurückkommt. Ich glaube, das hängt wirklich sehr stark davon ab, wie groß die Wellen sind, die die Fans machen. Und bei Dead Rising habe ich immer so das Gefühl, das ist nie einer der ganz großen Kandidaten, bei denen ich jetzt so oft was von höre, dass da die Leute so ein großes Verlangen danach haben. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht ist da aber meine subjektive Wahrnehmung auch ein bisschen falsch. Ich weiß halt nicht, ob das Potenzial das gleiche wäre wie zum Beispiel hinter einem Monster Hunter World oder sowas, weißt du, wo sie das so revolutioniert haben. Weil Dead Rising hat halt heute, glaube ich, den Ruf, den es hat. Also ich glaube, ganz viele Leute, die nicht die intensive Berührung damit haben, assoziieren es mit hirnlosem Gemetzel und lustig.
Ja.
Oh, und es kann halt dann genau dieses Ding passieren, wo sich das dann Leute kaufen, vielleicht auch wegen guter Berichterstattung und dann abgeschreckt sind davor, dass es so hardcore ist.
Ja, also da würde ich absolut zustimmen. Also ich bin mir sehr auch sicher, dass es niemals in die Ränge von Monster Hunter wirklich aufsteigen wird. Dafür ist es einfach zu weird und nicht so richtig massenkompatibel genug, aber es ist ja massenkompatibel, ansonsten hätte es ja keine 4 Ableger bekommen. Aber es, wie du sagst, es hat sich halt durch die Sequels selber einen Ruf erarbeitet, der dem Spiel nicht zuträglich ist. Und deswegen wäre halt, finde ich, so ein Reboot halt einfach nötig.
Stimmt.
Ich glaube, einer der Gründe, was so ein bisschen, also dem auch im Weg steht bei Dead Rising, ist, du hast bei Dead Rising nicht diese eine Person, die dahinter steht und irgendwie als führende Hand für einen Sequel und einen Reboot kämpfen würde. Du hattest halt als Producer Keiji Inafune, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass Keiji Inafune unglaublich für Dead Rising steht, auch heute noch, und er ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr bei Capcom, oder? Nee, ist er nicht, ne?
Schon lange nicht mehr.
Und ich muss es gerade tatsächlich mal googeln, der Director und Writer oder einer von den Writern und der Director des Spiels heißt Yoshinori Kawano, und dessen Credits bei Moby Games und bei IMDb, der letzte Director-Credit ist tatsächlich Dead Rising. Und danach hat er noch an Dead Rising 2 als Producer und Executive Director mitgearbeitet, laut diesen Credits, und das war's. Der letzte Credit ist von 2006, ist zu Dead Rising 2 tatsächlich, genau, von 2010. Seitdem hat er keinen Credit mehr bekommen, irgendwie im Internet. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich jetzt vorstellt, wer hinter eben Devil May Cry und Dragon's Dogma zum Beispiel steht. Da hast du halt wirklich jemanden, wo das Fandom drum gewachsen ist, der glaube ich, dann auch sehr viel Einfluss hat bei Capcom, wenn er sagt, was er machen will. Und das fehlt sehr bei Dead Rising. Dass ich auch nicht so ganz sehen kann, wie. Also es musste, glaube ich, von oben halt kommen. Das ist dem dann nie so ganz hilfreich. Es ist natürlich immer ein bisschen hilfreicher, wenn es diese kreativen Köpfe gibt, die selbst unbedingt irgendwas machen wollen in dieser Reihe.
Ja, ich glaube, es müsste quasi jemand bei Capcom wirklich diesen Wunsch selbst haben und der müsste hoch genug stehen. Also wenn Izono zum Beispiel sagen würde, nee, ich will jetzt ein Dead Rising machen, glaube ich, könnte er das auch.
Ja, das glaube ich auch, genau. Ich glaube, wenn es die Leute gäbe, dann wäre das möglich. Ich weiß halt nicht, ob es bei Capcom gerade diese Leute gibt. Es würde mich sehr freuen, wenn.
Es wäre schön, wenn die Reihe nicht so endet, weißt du, dass sie so auströpfelt und dann mag keiner das Letzte, was passiert ist, auch wenn es ja nicht so richtig schlecht ist, ne? Du sagst ja auch immer, Dead Rising 4 ist jetzt kein schlechtes Spiel.
Ja, also ist das nicht das, was die Fans wollten, aber ich finde, man kann damit sehr viel Spaß haben. Übrigens, erinnerst du dich noch an die Wii-Version? Es gab eine eigene Wii-Version, Chop Till You Drop hieß die, wo sie gesagt haben, was ist denn, wenn Dead Rising keine Gegner mehr hätte, Gegnermassen, also nur 10 Zombies gleichzeitig. Hat halt nicht so gut funktioniert, überraschenderweise.
Ja, also gut, ich glaube, die Gefahr besteht nicht, dass man sowas nochmal bekommt. Stell dir mal vor, das wäre die Richtung gewesen, in die Dead Rising 2, 3, 4 gegangen wäre.
Das wäre weird gewesen.
Ja, ne?
Das hat sich 10 Millionen Mal verkauft auf der Wii.
Holy shit, echt?
Nein, nein, das war jetzt mein Ding. So, guck mal,
ach so.
Die Wii-Version hat sich 10 Millionen, das ist das erfolgreichste Spiel des Jahrhunderts. Ab jetzt ist Dead Rising ein Wii-Mode-Spiel.
Nee, das war das recht unerfolgreich, oder? Zumindest nicht erfolgreich.
Ja, genug. Es hätte, also gerade auf der Wii hätte es dann natürlich Secrets bekommen, glaube ich, wenn es erfolgreich gewesen wäre. Eben. So, lieber Tom, was hättest du denn als nächstes im Angebot?
Ja, also ich weiß nicht, ob das gilt, weil
gute Antwort.
Es ein Spiel ist, das halt noch läuft und auch gut läuft. Ich will trotzdem ein Sequel, nämlich World of Warcraft, wo wir es beide gerade wieder spielen. Folgende Situation. Darüber habe ich schon in vergangenen Podcasts fabuliert, deswegen ist eine Fortsetzung quasi.
Okay.
Und zwar World of Warcraft The Sundering oder ein ähnlicher Titel. Sundering als Anspielung an die zwei Sunderings, die es schon gab im Spiel, fände ich ganz schön. Auf jeden Fall, Azeroth ist am Arsch. Also das Böse gewinnt, seien es die Titanen oder die Void Lords oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Event ähnlich zum Cataclysm, nur dass es diesmal kein Ausweg gibt, also wirklich gar keinen. Und man versucht es und es gibt noch so letzte Raids und so und man macht so kleine Fortschritte, aber dann merkt man, oh nee, scheiße, Welt endet und es gibt so einen Countdown im Spiel, von mir aus auch, irgendwie 2 Wochen oder so, wo das storytechnisch auch noch aufgegriffen wird, ne, hier nehmt euren Abschied und so ein Kram. Mhm. Und die einzige Lösung, wie man überhaupt dazu kommt, dass irgendwas übrig bleibt von Azeroth, ist, dass Chromi die Zeit zurückdrehen muss.
Mhm.
Und zwar auf Anfang. Das heißt, vor die Zeit vom ersten Sundering, wo die Welt von Azeroth, also Kalimdor und Lordaeron und so, noch eine große Landmasse waren oder eine größere Landmasse. Und das ist dann das Sequel. Bei diesem Zeit-Zurückdrehen werden natürlich, also alle Charaktere, die wir kennen, sind weg. Chromi stirbt dabei auch irgendwie.
Irgendwie?
Also die sind dann,
okay, das ist einfach
die sind dann wirklich
clever.
Alle gone.
Ja.
Und du hast halt diese große Welt von Azeroth, die jetzt die alte, neue Formation hat. Das heißt, du erkennst durchaus Gebiete wieder, wenn du irgendwie in dem entsprechenden Ort von Kalimdor unterwegs bist. Aber es sieht halt trotzdem anders aus, weil es halt früher anders aussah. Und der Weltzusammenhang ist ein anderer. Aber es ist immer noch eine große, zusammenhängende, offene Welt, die auch den gleichen Stil hat, aber dieses Mal halt auf einer neuen Engine basiert. Das heißt, das alte World of Warcraft endet wirklich und die wird dann auch abgeschaltet, also ist dann auch weg. Classic läuft weiter, da kann man ja dann irgendwann wieder dahin kommen. Das heißt, man hat immer noch das alte WoW irgendwie.
Mhm.
Aber was ich halt möchte, ist quasi sowas wie das, was wir bei Final Fantasy 14 besprochen haben. Das heißt, eine Welt, die wirklich vorbei ist, wo wirklich etwas passiert, das Konsequenzen hat. Etwas, das World of Warcraft ab und zu macht, aber finde ich immer noch zu selten. Und dieses neue World of Warcraft ist dann wirklich ein neues Spiel, das dann darauf basiert. Wie gesagt, neue Engine. Du hast nicht mehr diese ganzen Nostalgie-Cash-Ins und 20 Mal, dass Arthas wieder zurückkommt und diesen ganzen Blödsinn, sondern Blizzard müssen sich wirklich neue Sachen ausdenken, was sie ja auch immer mal wieder gemacht haben während World of Warcraft, aber auch immer wieder kehrten sie zurück zu, jetzt ist sie dann wieder da. Das ist so, nein, please, don't. Du hast halt diese neue Flexibilität für Quests, weil was World of Warcraft ja gut macht, ist so Quest-Abwechslungsreichtum. Also sie versuchen ja immer wieder da rauszubrechen und dir verschiedene Möglichkeiten zu bieten. Und du merkst immer, wie es zwar funktioniert, aber immer nur gerade so, weil die Engine eigentlich nie für das gebaut war, was sie hier alles gemacht haben mit World of Warcraft.
Mhm.
Es gibt ja keine Physik, keine richtige und so ein Kram. Und das könntest du dann alles hier einbauen, vielleicht ein bisschen aus Breath of the Wild lernen, so eine Klettermechanik oder so dazu machen, sehr großen Fokus auf Erkundungsfreiheit legen und so. Aber trotzdem immer noch so die Rassen, die du kennst, die Klassen, die du kennst. Es muss sich immer noch nach Warcraft anfühlen und anhören und so aussehen. Und das wäre ein kleines Träumchen, das nie wahr wird, aber das ist so, finde ich, die bestmögliche Art, ein MMO-Sequel zu machen.
Mhm. Ja, das ist das erste Mal, wo ich ein bisschen anderer Meinung dann tatsächlich bin.
Ja, finde ich aber auch gut.
Ja, was ich auch nicht schlecht finde, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass also ich will da kein Sequel haben. Ich wäre, wenn es einen Neustart der WoW-Lore so ein bisschen gäbe, oder der Warcraft-Lore so ein bisschen gäbe und das ist dann wieder ein MMO, dann würde ich eher so ein bisschen einen Tisch flippen, glaube ich. Ich finde so, das, was WoW macht, kann WoW sehr gut machen und ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wenn ein neues Addon kommt, wie sehr sich diese Präsentation weiterentwickelt und wie sehr wir mittlerweile einfach angekommen sind bei, hier ist das Singleplayer-Rollenspiel zu Warcraft, was du spielen willst, für mich, so wie ich diese Spiele spiele. Und ich würde dann so sagen, wenn sie dann wirklich mal sich irgendwie einen Neustart trauen für diese Reihe, dann würde ich das mit einem RTS haben oder tatsächlich halt mit einem Rollenspiel, was darauf ausgelegt ist. Ich glaube dann, wenn sie dann wieder eine MMO machen würden, dann wären wir in 5 Jahren halt wieder an der gleichen Stelle, wo wir jetzt auch sind. Und dann kommt die Nostalgie für das alte WoW und dann machen sie, jetzt ist übrigens das Ursprungs-Azeroth ist wieder da. Oder so. Scheiß. Ich werde jetzt schon wütend. Deswegen, ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich würde da andere Sachen bevorzugen. Tatsächlich ganz lustig, dass du das ansprichst, Tom. Weil genau diese Diskussion hatte ich auch während, ich glaube, es war tatsächlich während des Legacy of Kain Streams mit dir, aber ich weiß es gar nicht mehr genau, was der Kontext war. Okay. Aber irgendwann hat da irgendjemand, haben wir auch darüber geredet, und ich habe halt so gesagt, so, ja, ich finde, das entwickelt sich so sehr beeindruckend weiter die ganze Zeit. Ich bräuchte das gar nicht so sehr. Ich weiß aber, wo dieser Wille, also wo diese, der Wille herkommt, dass das zu bekommen. Ich würde ihn einfach woanders hinein kanalisieren, nämlich in den Wunsch, stattdessen einen RTS oder tatsächlich ein Open-World-Rollenspiel zu bekommen, ohne MMO-Part.
Ja, das würde ich auch beides nehmen. Aber ich glaube halt, dass dieser Neustart in dem Sinne gut wäre und potenziell nicht zu der gleichen Situation führt, weil du gar nicht erst eine Story fortführst, die in einem anderen Genre angefangen wurde.
Ja.
Sondern von Anfang an etwas aufbaust, das für das Genre ausgelegt ist.
Mhm,
und ja,
stimmt.
Dann dir auch Mechaniken ausdenken kannst und Storytelling zurechtlegen kannst, das zum Genre passt und nicht dieses klassische Ding hast von wegen, naja, es gibt jetzt halt die Arthas-Storyline und so, und wir führen sie jetzt halt irgendwie weiter und dann machst du den Raid und am Ende gibt's eine Cutscene, die meisten Leute sich auf YouTube angucken. Also so ein, das finde ich halt blöd. Also ich mag diese Art Storytelling im MMO immer noch nicht. Ich finde beeindruckend, was sie mit den Quests machen und so, aber das Finale findet ja trotzdem ganz oft in Raids statt.
Mhm.
Oder zumindest wesentliche Punkte davon. Und davon war ich halt nie ein großer Fan.
Nee.
Weil mal abgesehen davon, dass es viele Leute ausschließt, ist es auch einfach inszenatorisch blöd.
Genau.
Und wenn du von vornherein aber die Story darauf auslegst und vielleicht auch das Konzept vom Raid ja gar nicht so existiert in diesem neuen MMO, weil ja auch das Genre MMO, man könnte drüber diskutieren, ob sich gar nicht weiterentwickelt hat oder ob es einfach so weiterentwickelt wurde, dass die heutigen Survival-Spiele im Wesentlichen das sind, was früher MMOs waren. Aber das ist eine eigene Diskussion. Also das fände ich halt so, ne, ich war mal ein ganz großer Fan von diesem Genre MMORPG.
Mhm.
Und heute bin ich es nicht mehr so richtig, weil es kaum noch welche gibt.
Ja, das stimmt nicht. Es gibt schon noch sehr viele, nur die sind halt alle so Free-to-Play-Dinger, die, glaube ich, nicht ganz dem entsprechen, was du vom Genre gerne hättest, oder?
Ja, aber selbst von denen gibt's, glaube ich, nichts. Also auf jeden Fall ist das ein Punkt. Es gibt sie immer noch, ne? Also, es gibt auch nicht wenige. Aber so diese World of Warcraft hat ja so eine richtige Welle losgetreten, wo so
ja, das ist natürlich vorbei, ja.
Ein Kontrahent nach dem anderen angetreten und versagt hat. Und diese großen Bemühungen von Leuten, die wirklich sehr viel Geld dann da reinbuttern, die gibt's einfach nicht mehr so richtig. Und ich sehe es halt am ehesten von Blizzard. Also ich hatte bei World of Warcraft und generell beim MMO schon seit jeher diesen Gedanken, wenn es mal einen WoW-Killer gibt, dann wird der von Blizzard selbst kommen.
Mhm.
Momentan bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, weil Blizzard hat sich halt in eine eigenartige Richtung entwickelt. Aber WoW ist immer noch gut, weißt du? Also das möchte ich auch noch klarstellen. Mir macht's ja richtig Spaß gerade. Ich habe ja gar nichts gegen das aktuelle World of Warcraft, aber ich fände einfach so einen großen Schritt super spannend.
Ja, spannend, genau, spannend finde ich es auch. Also als Experiment wäre ich dann auch wieder dabei, Tom.
Weil halt, also ich bin auch immer noch heute ein bisschen traurig, dass Titan zu Overwatch wurde. Dass
ja,
da dieses Vorhaben bestand, ein großes neues MMO zu machen und jahrelang hat man da Gerüchte drüber gehört. Und dann wurde es Overwatch. Und Overwatch ist ein gutes Spiel, so. Aber wenn du mich fragst, was ich spannender finde, einen Hero-Shooter oder ein neues MMO von Blizzard, dann ist es nicht der Hero-Shooter.
Mhm. Ja, genau. Sollen wir beide noch jeweils einen Vorschlag machen?
Sure.
Okay. Was nehme ich denn dann? Weißt du was, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, dass ich so ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, dann nehme ich jetzt nochmal einen offensichtlichen und einfachen, damit das ist etwas kürzeres, das ist dann aus dem Weg, wir wissen alle, dass es kommt und haben was erledigt. Ich möchte nämlich über Dino Crisis reden, lieber Tom.
Ach so, ja.
Ich möchte natürlich über Dino Crisis reden. Guten Tag, junger Mann, möchten Sie mit mir über Dino Crisis reden?
Yes, please.
Und zwar würde ich da natürlich offensichtlich, man kann einen Reboot machen, it's fine. Ich sage, mach nicht einen Reboot, ich sage, mach ganz konkret ein Resident Evil 2 Style Remake zu Dino Crisis 2. Dino Crisis 2 hat die dümmste, spektakulärste Zeitreisegeschichte, hat sensationelle Setpieces, in denen Dinos die Augen ausgeschossen werden, in denen man mit Panzern herumdüst, in denen man unter Wasser herumläuft und also diese Setpieces sind unglaublich. Und wenn man die alle in ein Third-Person-Action-Adventure, nicht Adventure, aber Action-Spiel hineinbauen würde, das eben so aussieht wie Resident Evil 2, dann wäre das das beste Spiel aller Zeiten. Und das ist es.
Ja, möchte ich so unterschreiben. Also ich bin auch voll dabei bei so einem Remake-Style-Spiel, das einfach mit dieser Optik und mit diesem Perspektivwechsel so wahnsinnig viel erreichen kann. Und auch den Action-Fokus mochte ich ja sehr viel mehr als den Survival-Horror-Fokus beim ersten Dino Crisis.
Same.
Auch wenn ich, das finde ich aber auch super interessant. Also wenn sie sagen, es wäre quasi ein Reboot, es würde einfach Dino Crisis sein und wäre wieder eher Richtung Dino Crisis 1. Das in gut finde ich immer noch super spannend, weißt du?
Ich glaube,
wenn du
aber
wirklich
sorry.
Angst hast vor diesen Viechern und sie nicht einfach nur Kanonenfutter sind.
Ich würde da halt argumentieren, dass es heute noch mehr Sinn geben würde, das eher in die Action-Richtung zu bringen, weil halt Resident Evil sich jetzt wieder in der Horror-Richtung gemütlich gemacht hat, ne? Ich wäre vor ein paar Jahren noch anderer Meinung gewesen. Wenn wir noch in der Resident Evil 5, 6 Revelations-Zeit gewesen wären, hätte ich gesagt, ja, dann kannst du hier mit Dino Crisis ist das ein andere Horrorprojekt aufbauen. Aber jetzt, wo Capcom mit Resident Evil wieder so eine richtige Horrorreihe am Start hat, könnten sie, finde ich, mit Dino Crisis 2 das machen, was Resident Evil 6 immer machen wollte. Nur mit gutem Gewissen. Weil das ist Dino Crisis 2. Dino Crisis 2 ist genau der Shit, den Resident Evil 6 gemacht hat.
Ja. Ich meine, sowohl Resi 2 als auch 7 und so, die machen ja so eine Gratwanderung. Also ich finde, da steckt immer noch sehr viel Action-Spiel
drin. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
Und diese Mischung könnte auch bei einem Dino Crisis funktionieren.
Auf jeden Fall,
dass du einfach so einen Wandel hast. Wenn du anfängst, dann ist es so, ein Raptor ist einfach super scheiße und du musst abhauen und du hast gar keine Chance. Und am Ende haust du halt drei auf einmal mit einem Granatwerfer weg.
Aber ich glaube, ich glaube halt, dass es gut wäre, sich von Anfang an zu differenzieren von dieser anderen Reihe, weil ich finde immer,
das kannst du allein durch Setting.
Naja, aber das würde ich auch zunächst vermuten, aber Dino Crisis 1 ist immer Resident Evil mit Dinos, wenn darüber geredet wird und wenn ich heute darüber reden höre.
Auf jeden Fall.
Und dass Dino Crisis 2 dann und Dino Crisis dann wirklich diese Serie wurde, die was Eigenständiges ist, das ist erst mit 2 passiert. Und ich glaube halt, diese Gefahr würdest du sehr schnell haben bei Dino Crisis, wenn du das auch so beginnst wie ein Resident Evil, dass es dann bleibt, dieses Resident Evil mit Dinos, wenn das nie der Part war, der mir Spaß gemacht hat. Also, wenn wir darüber reden, dass es ein langsamer Start ist, dann würde ich eher auch sagen, es ist ein langsamer Start für die Verhältnisse von Dino Crisis 2, dass du nämlich am Anfang nur mit einer Schrotflinte gegen Raptoren kämpfst, aber und dann halt sich hocharbeitet zu, so, jetzt ballere ich mit Raketenwerfern auf T-Rex Augen.
Dann noch wichtige Frage, Jurassic Park Dinos oder realistische Dinos?
Nee, komplett Bullshit Dinos, die sind größer als sie sein sollten,
schade.
Spektakulär. Das ist nicht das richtige Spiel dafür. Da würde ich eher ein Echtzeitstrategiespiel von Frontier bitten, das mal in vernünftig zu machen.
Ich finde halt gerade falls man es doch in die Horrorrichtung bringt, fände ich realistische Dinos aus heutigen Kenntnissen, muss man ja immer dazu sagen, super interessant, weil ich die wirklich gruselig finde. Wenn so ein Viech dir im Dunkeln begegnet und das sieht halt aus wie ein Mix aus großer Vogel und Echse mit messerscharfen Klauen und so ein Kram.
Das stimmt.
Das ist halt super creepy und dadurch auch noch mal etwas Unbekanntes im Vergleich zu dem, was du aus Jurassic Park kennst.
Vielleicht im Zuge der Zeitreisegeschichte können sie begründen, warum die dann später einfach so fake aussehen wie Echsen, weil sie was verändern in der Zeit. Sie sehen alle, am Anfang des Spiels sehen sie alle aus wie Vögel, aber dann Dylan, weiß ich nicht, schießt dann dem T-Rex das falsche Auge aus und dann verliert er seine
Federn. Ich finde auch gut, wenn sie, weißt du, die werden ja bioengineert, die Dinos. Mhm. Und wenn sie das halt machen, einfach nur basierend auf ihrem Kenntnisstand. Das heißt, sie haben zwar alte Daten und sowas, aber sie machen auch viel Neues und basierend auf den Erkenntnissen, die sie haben, und die sind halt falsch. Und dann gibt's eine tatsächliche Zeitreise, wo dann diese Fake-Dinos, die sie gebaut haben, auf diese tatsächlichen Dinos treffen.
Oh,
und die tatsächlichen Dinos machen die dann voll platt, weil die viel krasser sind.
Okay, da bin ich auch dabei. Das hört sich auch sehr cool an. Aber das wäre dann das Sequel. Ich will erstes das Remake zu Dino Crisis 2, das einfach Dino Crisis heißt, weil also die Verbindung zum ersten Teil sind egal. Du kannst einfach das remaken und sagen, das ist ein neues Spiel. Und dann machst du ein neues Dino Crisis 2. Und das ist dann genau das, was du beschreibst. Da bin ich sehr dabei.
Sehr schön. Das haben wir gut geworkshoppt.
Wirklich, wirklich.
Okay, dann noch eins von mir. Oh, lass mich überlegen. Also ich habe mehrere Kandidaten noch übrig. Ich nehme mal, weil das finde ich auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, Age of Mythology. Strategiespiel, das ich wahnsinnig gern mag, das sich einfach genauso spielt wie Age of Empires, nur mit mythologischem Einschlag und Götterfähigkeiten damals. Und hier gäbe es halt zwei Möglichkeiten. Einmal einen Remaster/Remake, wie wir es jetzt für die anderen Age of Empires Spiele hatten. Genau in dem Ding, also Age of Empires 3, das Ding, was da rausgekommen ist jetzt, das sieht ja klasse aus. Das haben sie ja echt gut neu aufgelegt. Und diese Art von Hochglanzpolitur für Age of Mythology wäre halt super cool, weil diese mythologischen Kreaturen, die Skarabäen oder die Anubis-Krieger oder so, die dann in neuer Grafik zu sehen, das stelle ich mir schon sehr cool vor. Oder auch die Titanen und vor allem die Götterfähigkeiten mit Erdbeben oder Meteoritenhagel und so. Da gibt's ja wahnsinnig viel Potenzial für Spektakel. Ich wäre aber auch für ein Sequel zu haben, was den Basenbau ein bisschen beschleunigt und das Spiel ein bisschen entschlackt, weil ich finde Age of Empires, das gilt für alle Spiele dieser Reihe, aber auch für Age of Mythology, und das ist Geschmackssache, aber ich finde, die haben immer viel zu viele Einheiten und viel zu viele Gebäude. Ich finde, das könnte man ein bisschen runterdrehen, eher in Richtung Warcraft, und ich hätte auch gern ein bisschen Rollenspielelemente drin für die Hauptcharaktere, und man könnte die Götterfähigkeiten halt daran koppeln, dass man die freischaltet und vielleicht noch verbessert und so. Ich glaube, da gäbe es diverse Möglichkeiten, das in der Hinsicht so ein bisschen zu verändern, modernisieren, wie auch immer ihr es nennen wollt. So oder so, Age of Mythology ist halt ein saucooles Konzept, immer noch so griechische und ägyptische Götterwelten, die aufeinander knallen. Das hätte ich gerne wieder.
Da habe ich tatsächlich auch schon mal, also öfter jetzt drüber nachgedacht. Ich habe mir vor ein paar Wochen mal so nebenbei so ein paar alte GameStar-Videos angeguckt. Da ging es auch um Age of Mythology. Und bei dem Digital Foundry-Video zu Age of Empires 3 wird auch über Age of Mythology geredet und was das so damals für eine Technologie war und wie gut das war. Da ist mir auch echt in den Sinn gekommen, ich hätte da auch sehr gern was, weil ich habe das ja nie gespielt und ich denke immer mal, also ich bin immer mal kurz davor, das mal zu ändern und da mal wirklich einzusteigen. Da gibt's ja auch die Definitive, also nicht die Definitive Edition, sondern halt einfach so eine HD-Version, die jetzt nicht so ein Remake ist wie die Age of Empires Spiele, sondern halt wirklich einfach so ein Port, in der das auf modernen Systemen laufen lässt und so ein paar Sachen anpasst, wie das auch bei Age of Empires 2 gab vorher.
Und auch neue Inhalte, weirderweise.
Ach stimmt, das hat auch neue Add-ons bekommen, ne?
Ja.
Ja, crazy. Das Setting bietet sich halt voll, das ist super cool, deswegen bin ich da komplett bei dir. Das würde sich auch, glaube ich, gut verkaufen heutzutage. Das ist ein Ding, ich denke, dass könnte passieren. Ich glaube, Microsoft könnte irgendwann mal uns einen Age of Mythology Definitive Edition ziemlich sicher sogar bieten und dann vielleicht sogar irgendwann mal ein Sequel machen. Mal gucken.
Genau, die Definitive Edition halte ich auch tatsächlich für gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Die Frage ist dann eher, wird es ein Sequel geben? Wir kriegen ja einen Age of Empires Sequel, aber ich merke halt beim Spielen von den alten AOE-Spielen und auch wenn ich in Age of Mythology nochmal reinspiele und die Story zocke oder so, das ist halt sehr trocken inszeniert und sehr langsam alles, weil das halt damals noch so eine sehr andere Sensibilität war, was so Spielgeschwindigkeit und sowas anbelangt. Mhm. Und da bin ich wesentlich mehr zu Hause in den Singleplayer-Kampagnen von StarCraft 2 und Warcraft 3 als jetzt bei den alten Age-Spielen. Auch wenn das, ne, dieses gemütliche Tempo ist ja auch eher Geschmackssache. Ja. Aber gerade die Inszenierung ist halt wirklich, da könnte man noch mal ran.
Ja, ja. Wäre ich voll dabei, würde ich auch sehr, sehr mögen und würde dir bei allem zustimmen, was du gerade gesagt hast.
Cool, cool.
Sehr schön. Dann wäre das unsere, ich nenne es jetzt erstmal provisorisch erste Folge zu dieser Idee. Ich persönlich habe noch viele weitere Vorschläge, du ja auch, wie du mir vor diesem Cast gesagt hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das nochmal machen, wenn es bei euch okay ankommt, weil mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das war aber für diese Woche dann gewesen sein mit Hooked on Topic. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit und ich wünsche euch jetzt allen noch ein wunderbares Wochenende, falls ihr es zum Release guckt, oder eine wunderschöne Woche, wenn ihr es während der Woche guckt.
Genau, von mir ebenso. Und schreibt uns gerne eure Vorschläge.
Yes, sehr, sehr gerne. Ihr kommt da immer wieder auf Ideen, auf die ich nie gekommen wäre. Das lese ich immer sehr, sehr gerne. Sehr gut. Tschüssi.
Tschüss.